Ready?
Jo.
Hallo, lieber Chris.
Moin.
Und ihr da auch. Herzlich willkommen bei den Trail Rookies zur Episode 49. Und mit dabei ist natürlich der Chris, logischerweise. Das war der blödeste Anfang, den ich jemals gemacht habe.
Das ist auch völlig gut. Dann sind wir genau richtig hier. Und deswegen sind wir bei den Trail Rookies. Jetzt bist du aus dem Konzept, oder?
Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Okay.
Was wollte ich eigentlich? Wer bin ich? Wie viel sind wir eigentlich?
Oh, hast du dieses Buch gelesen?
Keine Ahnung.
Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Nee, das habe ich nicht gelesen.
Das ist noch sehr interessant, so ein Ausflug in die Philosophie auf einem Niveau, wo ich es dann auch noch verstehen könnte.
Okay.
Über verschiedene Philosophen. Es ist ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber es ist lesenswert, definitiv.
Sehr gut.
Nein, aber darum geht es natürlich heute nicht bei uns, bei den Trail Rookies, sondern bei uns geht es heute
um die Trail-Philosophie.
Um die Trail-Philosophie. Ja, das ist jetzt cool. Das ist mega. Das müssen wir uns unbedingt auf die Shortlist nehmen und irgendwann mal eine Episode dazu machen. Trail-Philosophie. Okay. Das hört sich auch so schön an.
Ja.
Aber heute nicht, denn heute sind unsere Themen. Unser Training derzeit. Für dich wird es ein Schwerpunktthema geben, Erholung nach dem Ultra. Dann
könnte auch für dich mal interessant sein.
Könnte auch für mich interessant sein.
Augenzwinker.
Oh, aber nicht der erhobene Finger diesmal.
Ja, Gott sei Dank. Das war der Wink mit dem Zaunpfahl.
Dann das Thema Weißensteinlauf. Und dann haben wir heute tatsächlich mal ein Schwerpunktthema, das nicht mit dem Eiger zu tun hat. Nämlich es geht um Mutterkühe. Weit entfernt schon, ja. Aber aus nicht aktuellen Anlass, aber doch aus gegebenem Anlass, doch ein ganz interessantes und spannendes Thema, glaube ich. Und zum Schluss stellen wir euch noch einen Spendenlauf vor. Und dann gibt es noch das Trail Rookies einmal eins.
Genau, also bleibt dran, bis zum Ende.
Sehr schön, lieber Chris. Genau. Steige ich gerade ein, ne?
Wie du magst. Bin da völlig offen heute.
Training derzeit. Was habe ich denn gemacht? Nicht viel, um ehrlich zu sein, denn mich hat nochmal ein Virus erwischt. Man möchte es nicht glauben. Letzte Woche.
Schon wieder, Christian.
Ja, tatsächlich schon wieder. Jetzt innerhalb von 3 Wochen das nächste
solltest
Mal.
Solltest dich mal erholen nach deinem Ultra.
Da sind wir wieder beim Thema, tatsächlich. Also ja,
nein,
ich glaube, es hängt damit zusammen. Ja. Also es hängt sicherlich damit zusammen, weil das ist so der einzige Faktor, den eigentlich alles gemeinsam hat. Beim ersten Mal war es eine Grippe, die aufgetreten ist, eigentlich nach dem...
Also vorm Eiger war das, für all die heute das erste Mal reinhören.
Genau, eineinhalb Wochen vor dem Eiger. Und es trat auf nach dem Freitag, wo wir zusammen in Engelberg waren. Also ein relativ intensiver Lauf, den ich dann ja wahrscheinlich nicht richtig, wie soll ich sagen, wo ich mich nicht richtig erholt habe danach. Weil einfach dieses Fenster offen war. Also der
Open-Window-Effekt. Ich glaube, es kam einfach generell viel zusammen in der Zeit. Nicht nur der eine. Ich glaube, der eine Lauf war es jetzt nicht.
Ja.
Aber die Kumulation von all dem Training,
ja,
die sich dann angesammelt hatte und der dann noch nicht stattgefundenen Ruhewoche und was weiß ich was,
der hat
deine Fenster geöffnet, wie man so schön sagt.
Ja, genau.
Den Open-Window-Effekt begünstigt.
Ja, und letzte Woche war so die ähnliche Situation. Ich bin in der Woche davor fast zwei Halbmarathon und einen vollen gelaufen. Und das war offensichtlich dann auch zu viel, was dann dazu geführt hat, dass ich mir einen Magen-Darm-Infekt dieses Mal eingefangen habe, wieder mit Fieber flach gelegen bin und tatsächlich eine Woche Pause gemacht habe, bevor es dann wieder weiterging am Wochenende.
Und das Schlimme daran ist ja eigentlich just in dem Moment, wo klar war, dass du auf dem Wildstrubel trainierst, du die Zügel wieder angezogen hast.
Ist
vielleicht
ja so
auch noch nicht gut genug vom Eiger erholt, weil du hattest ja dort, wir haben ja letzte Episode drüber gesprochen,
ja.
Hattest du ein DNF ja dort, bist aber die Woche drauf dann trotzdem dort quasi privat organisiert zu Ende gelaufen Und so wirklich Ruhe war ja nicht seitdem, nein, oder? Du hast durchgezogen und dann hast du den 70er Startplatz gekriegt,
genau,
und hast wieder voll angegriffen.
Ja, und also der Lauf, der Finish-Lauf vom Eiger war ja nicht das Einzige, was ich noch gemacht habe an dem Wochenende, sondern wir waren im Urlaub ja in Interlaken und klar, dort ließ ich mir die Chance natürlich nicht nehmen, dann diverse Erkundungstouren zu machen auf den Harder und um den Campingplatz herum, wo wir waren. Also von daher, ja, war halt einfach alles etwas zu viel, offensichtlich, was sich dann halt erst im Nachhinein so rausstellt. Aber ja, gibt einem natürlich auch gewisse, soll ich sagen, ja, Verhaltensweisen für die Zukunft vor, einfach, wo ich mir dann denke, okay, das ist halt im Moment so die Grenze. Wenn ich in diesen Belastungslevel gehe, muss ich einfach darauf achten, dass wieder genug Ruhe dazwischen kommt. Oder?
Mhm. Das war jetzt letzte Woche, dass du krank warst, ne? Das heißt, du bist jetzt schon wieder eine Woche. Also die letzte Woche konntest du schon wieder durchziehen.
Hm? Nee, letzte Woche war ich krank.
Letzte Woche warst du krank, stimmt. Letzte Woche warst du krank und
ich habe am Samstag wieder mit dem ersten Läufchen angefangen.
Okay.
Freitag mit dem ersten, mit dem Velo, mit der kleinen Velotour, Freitag wieder Lauf. Und am Sonntag dann tatsächlich den Weißensteinlauf, das ließ ich mir nicht nehmen. Und
macht ja so Sinn.
Ja, aber der lief erstaunlich gut.
Krank, eine Woche flach gelegen, einen ersten Test gemacht und einen Tag später einen 10-Kilometer-Lauf mit 1200 oder 1400 Höhenmetern.
Nee, 1000. Nein, nicht so viel. 1100.
Über 1000 Höhenmeter. Ja, über 1000, kann man mal machen.
Wobei, das muss ich natürlich dazu sagen, für mich auch hier galt, mit Vorsicht ranzugehen. Also eigentlich hatte ich mal nicht vor, zu pushen. Einfach um zu sehen, wie ich mich fühle. Und dann habe ich mich gut gefühlt.
Genau, und dann hast du mal die PB und 10 Minuten verbessert.
Jetzt sind wir schon mittendrin beim Weißenstein. Ja, nein, ich habe dann gepusht, als ich gemerkt habe, es läuft gut. Also mir geht's gut, es tut wirklich gut. Mir tut auch das Laufen gut. Also ich habe mich gut gefühlt dabei. Und dann habe ich gewusst, jetzt kann ich auch ein bisschen pushen. Und das habe ich dann auch tatsächlich, ja, und dann 10 Minuten meine PB verbessert. Bin ich total happy gewesen, als ich dann ins Ziel gelaufen bin und habe die Zeit gesehen und habe gedacht, ja, yeah, Strike.
Vor allem, weil du letztes Jahr ziemlich frustriert warst danach.
Ja.
Das war ja dann Verletzung. Da war ja dann die Entscheidung eigentlich, dass der Wildstrubel nicht stattfinden wird für dich. Aufgrund der Verletzung. Aber jetzt haben wir so ein bisschen Fast Forward hier. Ne? Das heißt, vom Training her bist du eigentlich die letzte Woche mehr oder weniger ausgefallen. Was hast du davor gemacht? Vor der Woche, da waren, hast du kurz erwähnt, 2 Halbmarathons und ein Marathon, aber alles im Training, oder? Das waren Trainingsläufe. Du bist nicht an alles Wettkämpfe gegangen, sondern einfach auf den Trails irgendwie unterwegs.
Genau, ich habe der Marathon war ein relativ schöner, den ich schon lange mal geplant hatte, und zwar den sogenannten Jura-Höhenweg zu laufen von nicht ganz Aarau aus, sondern ich habe das ein bisschen abgewandelt. Ich bin im Prinzip bei uns zur Gieslifel rauf, dann den Grat entlang bis hinter Staffeleck und dann auf den Jura-Höhenweg und dann dort zurück nach Bruck und Baden. Und war sehr schön. Also war ein sehr schönes Läufchen und auch ein sehr schöner Weg. Jetzt vielleicht nicht allzu technisch, ganz im Gegenteil, halt auf Waldautobahnen, auf, wie man so schön sagt, aber nichtsdestotrotz sehr schön. Und es waren dann eben 41,5 Kilometer.
Sehr cool.
Am Bahnhof in Baden, genau.
Sehr gut, sehr gut. Da hast du quasi ein bisschen
Grundlagenausdauer.
Grundlagenausdauer gemacht, eben hinsichtlich auf den Wildstrubel, die 70, die anstehen.
Das war so die Idee dahinter.
Genau, jetzt eine Woche raus und dann direkt mal den Weißenstein dahin geknallt.
Mhm, genau.
Wie bist du da? Es war eine spontane Entscheidung. Wir haben ja noch am Samstag, glaube ich, oder am Freitag, Samstag, kurz drüber. Du hast mich ja gefragt, ob ich auch da bin.
Mhm, genau.
Bei mir ging es aus anderen Gründen einfach nicht. Kommen wir auch noch gleich dazu. Als du da hingefahren bist, du hast schon gesagt, vorsichtig reintasten. Mhm. Wie hast du es angegangen? Was war so deine Strategie und was war der Unterschied zu letztem Jahr? Ich erinnere, also ich habe ein Bild gesehen. oder ein Video, was du gepostet hast, auf deinem Account. Also findet man nicht bei uns, aber bei Christians Fat Account, Ultra. Genau, Fat Ultra, sieht man das Reel. Du hattest keinen Rucksack an.
Nein, ich glaube,
letztes Jahr bist du mit Rucksack gestartet, wo ich damals schon kritisch geguckt hatte. Dieses Jahr hast du gedacht, ich muss Gewicht optimieren, Rucksäcke gibt es nicht.
Ich bin ja lernfähig. Und, tatsächlich,
erzähl mal, wie kamst du hast einen Bauchgürtel angehabt.
Nein, ich hatte tatsächlich, ich hatte nichts, ich hatte nicht mal nichts was an. Zu trinken. Nein.
Ja, jetzt gehen ganz viele, auf deinen Account und wollen sehen, dieses Video, wie er da vorbeiläuft.
Da freue ich mich jetzt schon darauf, ja. Nein. Wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus, Chris? Herzlichen Dank auch noch.
Alles gut.
Nein, ich hatte keinen Laufrucksack. Ich hatte auch keine Jacke. Ich bin tatsächlich kurz gelaufen. Es war zwar jetzt nicht besonders warm, du weißt, Sonntag war ja der einzige Tag oder der Tag, wo es richtig schlecht war.
Zumindest vormittags hat es geregnet und dann hat es aber genau. Aufgehört, oder?
Es hat dann aufgehört, glaube ich, rechtzeitig zum Start. Okay. Hat aber dann oben am Weißenstein so die letzten, ich würde mal sagen, zwischen Kilometer 10 und 13 hat es dann ungefähr geregnet. Also genieselt.
Ja. Gut, wir hatten letztes Jahr ja Vollgasregen die ganze Zeit.
Und Ich habe es aber wirklich genossen. Ich habe auch den Nieselregen genossen, weil du bist natürlich aufgeheizt, wenn du dann die ganzen Höhenmeter absolvierst und dann da oben bist und das ist einfach schön, wenn dann der Regen so ein bisschen abkühlt. Also es war wirklich angenehm und das war ein Riesenunterschied zu letztem Jahr, wo ich einfach zu warm angezogen war, zu viel anhatte, auch Laufweste für 14 Kilometer. Bei so vielen Verpflegungsposten, es gibt ja irgendwie bei dem Lauf 4 oder 5 Verpflegungsposten.
Also, wobei man ja sagen muss, 14 Jahre, aber 1000 Höhenmeter. Ne? Also es ist wirklich ein klassischer Berglauf, einfach von unten nach oben. Mit einem ganz kurzen Gegendownhill, kurz vor Schluss, wo man mal so als Trailläufer ein bisschen die Vorteile rauspacken kann. Da habe ich damals einige Straßenläufer noch überholen können.
Stimmt, ja.
Aber ansonsten wirklich gute Rampen, viel Asphalt, am Ende ein bisschen trailig. Also von daher dauert schon mal, auch wenn es 4, 5 Verpflegungspunkte sind, kann schon mal ein Stück dauern, bis man da dann wieder an einem vorbeikommt. Aber du bist wirklich komplett ohne Trinken und Essen gestartet und hast dich rein auf die Verpflegungspunkte verlassen.
Ja, und das hat auch wunderbar funktioniert. Also wirklich wunderbar.
Cool. In welcher Strategie bist du rein dann? Vorsichtig antesten und wenn es gut läuft, dann hinten raus nochmal den Turbo zünden? Oder?
Nein, sondern ich wollte tatsächlich am Anfang zunächst mal sehen, wie es läuft. Also den ersten Kilometer so ein bisschen rantasten, um zu sehen, wie fühlt es sich an, oder? Wie geht es dem Körper? Wie geht es meinem Magen vor allem?
Hörst du da auf dich oder hast du da noch so Werte von einer Uhr, die du dann so...
Nein, das nur auf
wirklich
mich.
In mich reinhören. Mhm. Ja. Gut, Magen ist schwierig auf der Uhr zu sehen, aber als Puls ist es kein Thema gewesen, dass du gecheckt hast.
Den ersten Kilometer nicht, nein. Da einfach nur, wie ich mich fühle, ob es dem Magen gut geht, ob die Übelkeit wieder kommt, weil ganz ehrlich, dann hätte ich auch irgendwo so die Reißleine gezogen. Also da war ich auch wieder parat zu sagen, nein, wenn Übelkeit auftreten sollte oder... Ich meine, so ein bisschen Übelkeit, okay, die gehört vielleicht mit dazu, die Nervosität vor so einem Start. Ein
bisschen spucken muss man, ne?
Naja, beim 14-Kilometer-Lauf hoffentlich nicht. Aber klar, du weißt ja, vor solchen Läufen ist man, und ich besonders, sehr, sehr, sehr nervös. Also ich bin am Morgen schon aufgewacht mit, wie wird das werden, oder?
Ah, wirklich, ja?
Ja, klar, jedes Mal. Das ist...
Okay, cool. Also ein schönes Gefühl dann.
Aber es gehört mir dazu, denke ich. Und insofern der erste Kilometer war so ein bisschen rantasten und da habe ich gemerkt, hey, das läuft super und dann bin ich wirklich, dann habe ich gepusht. Also bin ich nach Puls gelaufen, mehr oder weniger so an der, kurz unterhalb der Schwelle, um dann zu schauen, was halt einfach geht. Und das lief wirklich super. Es war dieses Jahr der letzte Lauf, den Maya organisiert hat. Du erinnerst dich, Maya hatte uns ja letztes Jahr eingeladen. Sie war ja Organisatorin des Weißenstein-Laufs.
OK-Präsidentin, glaube ich.
Genau, OK-Präsidentin für die letzten 5 oder 6 Austragungen. Und ist tatsächlich jetzt zurückgetreten, war ihr letzter Lauf sozusagen, wenn man so will. Und so war das natürlich auch nochmal was ganz Besonderes dann.
Absolut,
sie zu treffen. Mit mir gelaufen zusammen ist der Fabio noch. Herzliche Grüße an Fabio an der Stelle. Der ließ es sich auch nicht nehmen, obwohl er auch hätte Pause machen sollen. Fabio, das muss ich sagen, er hat sich ja beim Swiss Alps den Knöchel relativ verletzt, aber so sind die Läufer halt einfach. Und er hat noch super Zeit abgelegt für das, wie er sich da hochgekämpft hat. Also mein Respekt und lustig war es allemal.
Schön. Cool. Glückwunsch.
Danke.
Sehr gut. Jetzt ganz kurz, bevor wir zu mir switchen, weil dann haben wir den Blog abgeschlossen. Mhm. Jetzt sind noch knapp ein bisschen weniger als 3 Wochen vom Wildstrubel.
Mhm, genau.
Wie hast du die geplant, noch hinter dich zu bringen? Hast du irgendwelche Fokusthemen?
Wenn ich jetzt mal zurück oder rückwärts plane, 13. September ist der Wildstrubel, wie du ja gesagt hast, sind noch 3 Wochen bis dorthin.
Freitag, der 13., oder?
Oh, ja. Das ist Samstag. Ja, ja. Gut, dass ich nicht abergläubisch bin und an solche Dinge überhaupt oder Samstag? Nicht glaube.
Freitag, der 13. Ei, 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 ei,
da, wobei mir das noch relativ komisch vorkommt, dass die den am Freitag machen. Das,
Ja, war letztes Jahr, glaube ich, auch so. Wir sind ja nach, wann sind wir gestartet? Wir sind auch freitags gestartet, den 100er, ne? Aber um 4 oder so. Oder 5.
Auf Freitag? War das nicht Samstag?
Sind wir Samstag? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr gerade.
Jetzt weiß ich nicht mehr. Ne. Ich weiß aber, dass wir die 70er noch gesehen haben, wie sie reinkamen.
Ja, das stimmt. Aber wir sind, glaube ich, an einem Freitag auch gestartet. Aber vielleicht haben sie jetzt was verschoben.
Ja, eben, wenn ich mal davon zurückrechne, die letzte Woche wird sicherlich die...
Stimmt, der 100er startet jetzt am Freitag um 22.30 Uhr, das ist auch neu. Mhm. Wir sind nicht um 22.30 Uhr gestartet.
Am Morgen, ja.
Aber gut, ich weiß es nicht mehr letztes Jahr, aber jetzt ist der 70er wohl vor dem 100er. Auch spannend. Mhm.
Genau. Also eben letzte Woche wird sicherlich eine Tapering-Woche werden, wo relativ wenig läuft. Das heißt, ich habe jetzt noch 2 Wochen, um Training unterzubringen. Und da wird der Fokus wirklich auf Grundlagen liegen, also Grundlagenausdauer. Ich werde jetzt nicht mehr allzu viel Tempo machen können, an der Schwelle sowieso nicht, jetzt die letzten 2 Wochen. Das heißt, alles Zone 2 Läufe im Moment, die ich die nächsten 2 Wochen noch machen werde. Da werde ich versuchen, mindestens jetzt am nächsten Wochenende noch einen längeren unterzubringen, respektive am 3. habe ich noch was Längeres vor, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Das erzähle ich dann nachher.
Geheimnisse.
Ich werde dann sicherlich auch im Podcast davon berichten, aber jetzt vorher werde ich das, ich habe es einfach mal vor.
Okay.
Genau. Ja, so werden die nächsten 3 Wochen wohl ungefähr aussehen bei mir.
Mit genügend Pause dann auch in Erholung vor dem.
Ja, definitiv. Das tut gut. Allenfalls noch ein bisschen Velo-Einheiten einbauen. Kommt immer gut.
Sehr schön.
Mhm. Tja, und bei dir? Du bist ja immer mit dem Velo unterwegs zurzeit.
Mhm.
Hat das einen Grund?
Ja, weil ich nur noch, ich höre ja mit dem Laufen auf, habe ich gesagt.
Und ja, ich weiß, hast du ja gesagt, ja. Und du hältst dich knallhart an dem Plan.
Ja, genau. Ich schaue gerade meine Statistik an. Ich mache gerade Erholungsphase immer noch. Also ich bin nach dem Eiger Ultra immer noch an dem Punkt, dass ich, ich habe mir keine großen Ziele mehr gesetzt für das Jahr. Ich habe ja das Rennen, was jetzt das letzte Wochenende gewesen wäre, ja schon abgesagt, die Chapé Belle. Mhm. Ich habe gesagt, das passt einfach nicht. Bin ich mental nicht bereit und auch körperlich wäre ich tatsächlich nicht bereit gewesen. Da komme ich auch noch gleich dazu.
Mhm.
Und für mich war nach dem E250, da war ja dann eine Woche, die ich noch so halb gearbeitet habe, war auch ein bisschen krank. Und dann war ich ja direkt 2 Wochen in den Ferien mit meiner Familie, wo ich zwar ein bisschen gelaufen bin, weil ich einfach nichts anderes davor so richtig machen konnte.
Mhm.
Aber habe schon da für mich gemerkt, ich genieße es jetzt einfach mal so in den Tag reinzuleben und kein konkretes Ziel oder Plan zu haben. Und mir einfach da mal ein bisschen eine Auszeit zu nehmen, auch vom strukturierten Lauftraining oder generell vom Laufen. Einmal so das Mentale. Man hat mich da ein bisschen dazu gebracht, aber dann auch tatsächlich das Physische. Also ich habe ja mal erzählt, dass ich, bevor ich den E250 gestartet bin, als wir in Engelberg waren, mhm, als du dein Open Window danach hattest, mhm, mehr oder weniger, hatte ich ja plötzlich in Engelberg mitten schon in dem Lauf oder in dem Training, habe ich dir ja danach dann noch erzählt, mhm, so ein Schmerz im erinnern, Fuß.
Ja, genau.
Hat plötzlich mein Fuß immer gekrampft, von heute auf gleich. Also auch die Schuhe, die ich anhatte, auf die habe ich es dann so ein bisschen geschoben zuerst.
Ja, ich weiß nicht, du hattest damals die Hoka an, gell?
Ja, genau, die Mafate Speed. Aber genau, die hatte ich ja nicht das erste Mal an. Ist ja nicht so, dass ich die zum ersten Mal hatte, sondern ich hatte die auch schon 2-3 Wochen gelaufen. Von daher war es schon komisch und ich kann mir immer noch nicht erklären, warum es genau da losgegangen ist. Entweder ist da irgendwas passiert, was ich im ersten Moment nicht gemerkt habe, dass ich da irgendwie mal blöd auf dem Stein, dass ich da irgendwie im Fußbett irgendwie dann mein Fußbett malträtiert habe. Ich bin ja dort auch einmal gestürzt, weil ich bei einem Trail mal unachtsam war und dann habe ich die Rolle vorwärts gemacht. Mhm. So eine leichte Böschung runter, aber jetzt außer ein paar Schürfwunden ist da ja nichts passiert gewesen. Aber auf jeden Fall hatte ich da das erste Mal so dieses Gefühl, dass mir die Fußsohle krampft. Und zwar von beim rechten Fuß an der rechten Außenseite. Mhm. Und das war ja so 1 oder 2 Wochen vorm Eiger, glaube ich. Und dann habe ich damals ja schon ein bisschen mehr Fahrrad gemacht und das Laufen reduziert. Mhm. Und hat immer diesen Schmerz. Und irgendwann habe ich meinen Schuh gewechselt. Und dann bin ich mal mit dem Barfußschuh gelaufen. Und auf einmal war der Schmerz nicht mehr da. Da habe ich gesagt, das ist komisch, liegt es im Schuh oder was ist das Problem?
Ich kann mich auch noch erinnern, wo du so richtig happy warst und sagst, ich habe es gefunden jetzt, das ist der Barfuß oder der Schuh.
Genau, und dann habe ich natürlich mit dem Barfußschuh laufe ich keine 250 Kilometer. Also hätte ich mal ausprobieren können. Ich weiß nicht, ob das gut gekommen wäre. Fakt ist, dass ich dann ja auf Alternativschuhe gewechselt bin. In dem Fall war es der Saucony und der war okay. Habe aber im Downhill da nicht so ganz das Vertrauen in den Grip gehabt und dann bei nassen Fels. Das hat mich so am ersten, zweiten Tag so ein bisschen am Speed gehindert. Aber Fakt, ich bin dann da irgendwie durchgekommen. Aber nach dem Ultra habe ich dann schon so gemerkt, also da manche Schmerzen blendet man ja auch aus bei so einem Ding. Und ich habe irgendwann gemerkt so, okay, mein rechter Fuß ist taub unten jetzt. Habe ich beim Laufen aber so gar nicht groß gemerkt, außer dass mir irgendwann mal die Fußsohle gebrannt hat. Aber da dachte ich mir, okay, ist ein Asphalt-Downhill gerade vom Grimselpass runter Richtung Innertkirchen. Vielleicht liegt es ja irgendwie jetzt einfach an der, weil wir halt schon fast 200 Kilometer in den Socken haben. Und okay, ist halt mal, gehört halt jetzt irgendwie dazu, ne? Muss ja durch. Mhm. Aber Fakt ist, der war dann so wirklich so ein bisschen taub da unten. Und
also taub heißt, der ganze Fuß war taub oder nur die rechte die Seite?
Die Unterseite komplett.
Die komplette Unterseite.
Die sogar. Fußsohle, genau. Aber jetzt nicht so, dass ich konnte bewegen, mobilisieren, alles ganz normal, war auch nichts geschwollen, aber er war so wie eingeschlafen, wenn du so drauf gedetscht hast. Cool ist, ich war auch nicht mehr kitzlig am Fuß. Kleine Seiten.
Ah, perfekt.
Okay, dann geht's weiter. Weiter geht's. Eine Woche war ich dann krank, habe ich nichts gemacht und dann in den Ferien so ein bisschen mit meiner Frau laufen gewesen. Da hatte ich aber die Barfußschuhe auch dabei und bin viel mit den Barfußschuhen gelaufen. Ab und zu hatte ich die Cherag an, aber mit den Barfußschuhen war immer gut. Und habe es dann nicht weiter verfolgt, außer dass halt immer noch taub war. Dachte mir, ja, es kommt schon irgendwann wieder. Und kommt bestimmt auch irgendwann wieder, bin ich mir sicher. Dann wieder zurück, habe ich wieder einen neuen Schuh bekommen, den bin ich dann gelaufen und wieder diesen Krampf gekriegt. Ich dachte, was ist denn das? Wieso kommt jetzt wieder der Krampf? Ich dachte, das Thema wäre abgehakt, so nach dem Motto. Ja und dann, das war der Lauf direkt nach den Ferien. Wir sind Samstag angekommen und ich bin Sonntag noch mal bei uns in Lenzburg laufen gewesen. Ja, und dann habe ich mir in den Ferien noch in einem coolen Laden in San Francisco eine coole Fußmassagerolle gekauft.
Okay. Oh, die schaut sehr cool aus.
Extrem gut die Plantarfaszie, sagt man, ne?
Faszie.
Massieren kannst. Und zwar sowohl innen, aber ich habe gesehen, auch außen als Bänder. Mhm. Und die kannst du je nach Fußstellung, kannst du da Druck drauf geben. Und dann habe ich die ausgepackt an dem Sonntag und habe gesagt, so jetzt massiere ich mal, vielleicht geht es besser. Und dann habe ich Höllenschmerzen gehabt und habe gemerkt, wie meine Plantarfaszie, ich kann es nicht aussprechen, ist richtig ausgesprochen, komplett schmerzt und wahrscheinlich auch verspannt ist oder vielleicht sogar auch entzündet ist, wie auch immer. Mhm. Aber ich habe richtig auch innen, also innen, aber auch die Außenseiten. Und da habe ich plötzlich den Schmerzpunkt identifiziert, von dem aus mein Krampf immer geht. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, da ist irgendwas nicht gut. Das war wahrscheinlich schon vor dem Eiger 250 so.
Ja.
Und ist dann durch die 250 Kilometer nicht unbedingt besser geworden. Da ist jetzt was. Und jetzt musst du einfach, wenn ich das weghaben will, muss ich jetzt einfach eine Laufpause machen. Also es geht gar nicht anders. War für mich in dem Moment so, wo ich gesagt habe, ja, egal, ich will eh, dass ich das Ultrarennen hatte ich eh schon abgesagt. Das ist alles gut. Ich meine, momentan habe ich eh kein Ziel. Jetzt gebe ich mir die Zeit. Und stattdessen, ich habe eh Bock auf Radfahren. Mhm. Habe ich mega Bock und dann bin ich halt noch mehr Rad gefahren. Und deswegen bin ich eigentlich jetzt komplett 2 Wochen lang, habe ich keinen einzigen Lauf mehr gemacht. Nur noch Rad, entweder auf der Rolle oder tatsächlich mit meinem Gravelbike 2 bis 3 Mal die Woche ins Büro gefahren. Das sind dann auch hin und zurück 80 Kilometer. Am Wochenende hier nochmal eine Runde gefahren. Also wirklich viel mit dem Gravel unterwegs oder wenn es nicht anders ging, auf der Rolle. Mhm. Und was ich on top noch gestartet habe, das hatte ich aber schon vor dem Eiger 250 gestartet, ich mache wieder extrem viel so Bodyworkouts, so Freeletics. Mhm. Das habe ich früher ganz viel gemacht, um einfach so meinen ganzen Körper wieder ein bisschen zu trainieren. Oberkörper, Rücken, Beinmuskulatur, Rumpfmuskeln, also Bauch und Rücken. Und das mache ich jetzt auch 3 Mal die Woche. Mhm. Und fahre viel Rad. Das ist jetzt so mein Fokus gewesen und es fühlt sich total geil an. Also es macht mir Spaß. Ich sehe auch eine Transformation im Körper, die dann schon stattfindet, relativ schnell wieder.
Also was meinst du damit mit Transformation im
Muskelaufbau,
Körper?
Muskelaufbau, Kräftigung. Merkst du, dass der Oberkörper wieder ein bisschen definierter aussieht. Eine gewisse Stabilität, die kommt. Und das macht einfach Spaß dann zu sehen. Mhm. Und dann machst du das. Und dann bin ich gestern... Deswegen, wer mir auf Strava folgt, warum macht der 4 Tests?
Das war jetzt meine nächste Frage gewesen, was da diese 4 Tests denn zu bedeuten haben.
Eigentlich war der Punkt, ich habe gesagt, ich habe jetzt an dem kommenden Freitag, also wenn der Podcast rauskommt, 3 Tage später, im Rahmen von meinem Arbeitgeber, haben wir die sogenannten Swisscom Games und da treffen wir uns alle 2 Jahre in Tenero im Tessin. Und dann gibt es diverse Veranstaltungen oder sage ich mal, Wettbewerbe zum Teil miteinander oder gegeneinander. Es gibt Fußballturniere, Volleyball, Basketballturniere, Schachturniere, irgendwelche Spaßveranstaltungen, Weindegustationen, Surfen. Also kann sich für verschiedenste Dinge anmelden. Aber ich bin da natürlich immer, wenn ich dabei bin, in der quasi in so einer Teamstaffel dabei. Das ist, ich glaube, das heißt jetzt die Tenero Challenge. Früher war es die Swisscom Challenge. Oder Mountain Challenge, das ist ein Team, was aus 4 Personen besteht oder 4 Disziplinen. Und eine Disziplin ist Trail Run oder jetzt heißt es Panorama Run. Also letztes Jahr war es noch ein Trail. Jetzt habe ich gesehen, jetzt ist es eigentlich flach, geht mal kurz hoch, dann wieder runter. Aber ich glaube wirklich technisch ist es jetzt nicht. Vor 2 Jahren war es richtig technisch. Dann gibt es einen Straßenlauf, also der Trail Run, so knapp 10 Kilometer, den laufe ich natürlich bei uns im Team. Auch wenn es nicht so wirklich trailing ist. Ich hab's gar nicht im Kopf jetzt. 100? 200? Ich weiß es nicht. Oder also nee, 250 bis 300 hat es schon. Aber es ist bei weitem nicht der Technik-Level, den es letztes Mal hatte, wo man wirklich richtig beim Downhill knallen konnte, wenn man es kann. Dann gibt es Straßenwettkampf, also auf dem Rad. Rennvelo fahren. Das macht der Fabio bei uns im Team, ein Arbeitskollege von mir aus, wir haben es quasi innerhalb unseres Bereichs ein Team gebildet.
Ja, okay.
Dann haben wir nochmal, und das findet vormittags statt, also wir beide sind gleichzeitig unterwegs. Und dann ist Pause und am Nachmittag kommen die letzten 2 Disziplinen. Das eine ist ein Straßenlauf, 5 Kilometer. Da haben wir einen sehr starken Läufer aus unserem Team gewinnen können, da freue ich mich drauf. Der Oskar, der knallt da einen weg. Ich glaube, der läuft die 10 auch in der niedrigen 30, 31, 32, 33,
oh,
sowas. Also ja, er ist aber klassisch auf der 800 Meter oder 1500 Meter unterwegs auf der Bahn inzwischen. Und dann gibt es noch Mountainbike-Gravel. Das heißt, ich gehe von aus, letztes Jahr war es wirklich Mountainbike, jetzt heißt Gravel, sieht auch vom Profil eher flach und wenig technisch aus. Und jetzt haben wir da keinen mehr. Jetzt muss ich auch noch Gravel fahren. Jetzt fahre ich am Nachmittag dann ein Gravel-Rennen von 25 Kilometern.
Du hast ja genug Übung jetzt.
Bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, das steht vor der Tür. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt, vielleicht teste ich mal wieder an, wie mein Fuß ist. Weil was ich jetzt in den 2 Wochen gemacht habe, ist neben Radfahren und Freeletics, ich habe wirklich jeden Tag auf diesem Fußroller meinen Fuß massiert. Wirklich. Und was ich sagen muss, von Tag zu Tag merkst du, dass der Schmerz weniger stark ist. Also ich merke wirklich, er ist zwar noch da, aber er wird von Tag zu Tag durch diese Behandlung, habe ich wirklich das Gefühl, ich lockere ihn. Ich lockere ihn immer mehr und der Schmerz ist gar nicht mehr der Schmerz, der es am Anfang war. Am Anfang war es ein Schmerz, den konnte ich gar nicht aushalten. Mhm. Also ich habe diesen Druckpunkt erwischt und ich habe ihn kaum aushalten können.
Jetzt interessiert mich natürlich, warum bist du nicht zum Arzt gegangen?
Weil A, nichts geschwollen war, ich im normalen Alltag keinerlei Einschränkungen hatte. Hab, wie gesagt, nach dem Eiger war es ja eh mit Urlaub, dann waren wir im Urlaub da und war ja so alles gut. Normal, wir sind ganz viel wandern gegangen, spazieren, nie einen Schmerz gehabt. Und nur durch das Massieren habe ich diesen einen Punkt entdeckt. Und da habe ich dann für mich gesagt, da ich auch dann mein Massieren, habe ich gemerkt, es wird besser. Also muss ich jetzt gerade nichts machen.
Okay,
wenn es nicht, aber tatsächlich ist es ein Punkt, den ich auch auf meiner Liste hatte, ob ich irgendwann jetzt einen Termin noch beim Spezialisten mache, falls es jetzt nicht deutlich reduzierter ist, der Schmerz. Das war bei mir so die Option. Aber ich habe gemerkt, da wird nichts gebrochen sein. Das ist, du liest es nach, das ist Plantarfaszie, die einfach da entzündet ist. Und dann, was liest du überall? Mach die Massageübungen, habe also wirklich also Dehnübungen, Massageübungen gemacht und einfach nicht belasten.
Gut, und nach meinem Erlebnis mit dem Arzt letzte Woche, ich habe es dir ja erzählt, kann ich das gut nachfühlen, dann nicht zum Arzt zu gehen. Man weiß es vielleicht selbst dann am besten, was einem fehlt und was man tun kann.
Ja, und ich muss ja auch eins sagen, ich habe eine Ärztin im Haus, meine Frau ist Ärztin.
Abgesehen davon.
Das ist natürlich auch immer, da habe ich natürlich auch viel mit ihr drüber gesprochen, im Sinne von, meinst du, da soll ich mal was abchecken lassen? Und dann haben wir eigentlich beide gesagt, du warst der Arzt. Es sollte, wenn es jetzt nicht besser wird mit dem Ausruhen und dem Massagen, dann ja. Aber wie gesagt, ich habe gesehen, der Schmerz wurde besser. Und es gibt so einen Moment, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt als Sadist hier abgestempelt werde. Kennst du es? Es gibt so einen Schmerz, den man geil findet.
Ja, das kenne ich.
Und
das
kenn in ich dem Status bin ich gerade. Jedes Mal, wenn ich auf die Rolle gehe und diesen Fixpunkt, denke ich mir, boah, irgendwie schon geiler Schmerz. Okay, ist jetzt irgendwie klingt das pervers. Aber
ja, es klingt total pervers, aber ich kann es dir so
nachfühlen. Nachdem ich dann aber mit dem Rollen immer fertig bin, ziehe ich auch meine schwarzen Lederklamotten wieder aus und hänge sie in den Schrank. Du willst es doch auch. Nein,
komm,
aber
lass es nicht spüren.
Aber komm, roll noch mal rüber hier. Nein, also der Punkt ist wirklich, es wird besser. Und das ist aber das, was ich die letzten zwei Wochen konsequent gemacht habe. Massiert, massiert, massiert. Plus abends ab und zu mal noch Voltaren draufgeschmiert. Aber ansonsten wirklich durch Massage, Dehnung und nicht laufen. Konsequent zwei Wochen nicht gejoggt. Das war so mein Ansatz. Und da ich eh keine Ziele hatte, auch nicht schlimm. Und dann habe ich am Sonntag aber kurz überlegt, so hey, ja, irgendwie, ich würde schon mal ganz gern wieder. Und der Schmerz ist nicht mehr so intensiv. Und meine Frau war am Sonntag wieder laufen. Und dann war der Gedanke, komm, ich begleite dich mal wieder. Für ein ganz lockeres Läufchen, so 5:30 bis 6 Minuten Kilometerschnitt. Ich versuche es und habe meiner Frau auch gesagt, du, wenn ich den kleinsten Schmerz habe, breche ich ab. Und der erste Test davon war Test Nummer 1.
Mhm. Gestartet, war sehr kurz, ne?
Gestartet nach einem Kilometer, ich gesagt, du, es krampft wieder, mein Fuß krampft. Ich höre auf. Dann ist sie weitergelaufen und ich bin wieder nach einer kurzen Pause, dann muss ich mal kurz pausieren und dann ist der Schmerz wieder weg, bin ich wieder einen Kilometer zurück, da hatte ich 2 Kilometer auf dem Tacho. Und habe schon überlegt, so, hey, Moment, geh's mal systematisch an, jetzt versuch mal Dinge auszuschließen. Hab den Schuh, was war das für ein Schuh? Das war übrigens, das, in den USA habe ich mir einen Nike Trail Schuh das erste Mal gekauft.
Ah,
den Cigama 2.
Genau.
Das ist ein schönes Kissen. Weiß nicht, ob er so technisch ist, aber macht Spaß zu laufen und sieht geil aus. So, und hat den Vibram-Sohle jetzt.
Ah,
auf jeden Fall habe ich den dann in die Ecke gestellt und habe überlegt, okay, jetzt überlegst du mal, probierst jetzt mal einen Carbon-Schuh aus. Vielleicht mit einer verhärteten unten und habe noch so eine Einlegesohle rein und bin den Tecton 2 gelaufen. Angelaufen, das war mein 600-Meter-Lauf. Nach 400, 500 Metern so, Schmerz wieder da. Ich so, na shit, okay. Barfußschuh wird funktionieren, habe ich mir gesagt. Der hat im Urlaub funktioniert. Der hat das letzte Mal vorm Eiger funktioniert. Und habe aber schon jetzt so weit gedacht, ich brauche ja irgendeinen Schuh für die Swisscom Games. Und Barfußschuh wäre so die letzte Wahl, die ich jetzt dann nehmen würde für einen Wettkampf. Da habe ich überlegt, was hat ein Barfußschuh, was ist an einem Barfußschuh alles anders als an den Schuhen, die ich jetzt hatte? A, Dämpfung, klar, hast ja keine Dämpfung im Barfußschuh. Aber dann habe ich mir überlegt, okay, der Bereich vorne, vor allem, also nicht unbedingt an der Toebox, aber auf der, ich weiß nicht,
Seite.
An der Seite,
das da breiter,
an der Fußplatte, da ist er breiter. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt momentan Schuhe habe, die mir sonst eigentlich keine Probleme machen, aber sobald da ein bisschen Druck ist, komme ich in dieses Verkrampfen. Also habe ich überlegt, was hast du noch an Schuhen, die eher breit sind? Dann habe ich überlegt, hey, ich habe ja noch den Innovate, den Trailfly G270. Das ist ein Zero-Drop-Schuh auch, so wie Ultra, mit einer relativ breiten Basis.
Mhm.
Und dann habe ich den angezogen und bin gelaufen und kein Schmerz. Kein Schmerz. Und dann bin ich hinter einen Wald gejagt, habe irgendwo versucht, meine Frau wieder zu finden, habe sie dann irgendwo in einer Schleife im Wald gefunden, dann sind wir das letzte Stück wieder, habe ich sie wieder heimbegleitet. Da waren wir zu Hause. Das war der 4-Kilometer-Lauf, den ich dann auf der Uhr hatte.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, ja, aber 10 würde ich jetzt schon voll machen wollen, dann, wenn ich mich schon mal bewegt habe. Und ich bin jetzt gerade irgendwie bei 6,8 oder 9 oder sowas. Und dann habe ich den Schuh nochmal gewechselt, weil ich habe einen neuen Straßenlaufschuh auch mir besorgt von Joe Nimble, der ja auch eher für breitere Füße ist. Da habe ich gesagt, na, probier den nochmal aus. Und dann bin ich den Run Addict, heißt der, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, so ein Toe-Pilot-Konzept und für die Straße recht cool. Und habe den nochmal Probe gelaufen und habe dann einfach die 10 voll gemacht. Das war Test Nummer 4. Und er hat auch funktioniert ohne Schmerzen.
Hat auch funktioniert.
Also was ich jetzt weiß, ist, ich kann wieder laufen, aber ich brauche Schuhe, die momentan vorne noch breiter sind, bis es ganz ausgeheilt ist. Und das Learning für mich ist jetzt, wenn ich mal laufen muss, geht's. Ich würde es immer noch reduzieren, weil es ist einfach noch nicht 100% weg. Mhm. Also erstmal muss es ganz weg sein. Meine alten Schuhe, die früher immer gegangen sind, die müssen wieder gehen.
Naja.
Es kann ja nicht sein, dass das jetzt
wobei mein... Als du das jetzt erzählt hast, ist mir sofort in den Sinn gekommen, dass ich ähnliche Probleme habe mit manchen Schuhen tatsächlich. Die sind mir einfach gefühlt zu schmal. Eigentlich würden sie passen, aber wenn ich einen weichen Lauf damit, habe ich das Gefühl, die Seiten werden taub. Und jetzt wie du es erzählt hast, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist es genau das. Ja. Oder?
Bin ich voll bei dir. Hatte ich früher auch. Hatte ich spannenderweise zum Beispiel mit On-Schuhen. Als ich Straßenmarathon gelaufen bin, und damals bin ich vor allem in On-Schuhen Straßenmarathon gelaufen, hatte ich das auch immer. Und da ging es immer auch, da musste ich auch mal schauen, dass ich den Schuh nicht zu eng schnüre. Mhm. Weil die immer mit der Zeit haben die so gekrampft unten. Mhm. Oder in Skischuhen habe ich das manchmal, wenn er zu eng ist unten,
dass er dann krampft. Genau, ne?
Ja. Aber was ich jetzt eben meine ist, bei den Schuhen, wo ich jetzt aktuell krampfe, die habe ich ja früher auch getragen und habe nicht gekrampft. Also das ist... Da ist irgendwie, und ich frage mich jetzt, wo kam der Auslöser her? Wo hat diese Entzündung statt? Ist das vielleicht auch ein schleichender Prozess gewesen auf dem Weg zum Eiger, dass es irgendwann einfach auch zu viel war?
Ja, mein lieber Chris, du wirst halt auch nicht jünger, ne?
Oder ist das? Oder es war wirklich ein Impact, ein Einschlag, irgendwo, wo zack, und dann hat sich da angefangen eine Verletzung, die da nicht ausgeheilt ist. Ich werde es nie erfahren, aber Fakt ist jetzt, dieses Utensil ist Gold wert. Das werde ich immer wieder nutzen, um einfach immer wieder zu lockern. Und ich werde jetzt da konsequent weiter dehnen, bis der Schmerz wirklich komplett weg ist. Weil auch wenn ich mit meinem linken Fuß das mache, da ist gar nichts. Also ich habe den direkten Vergleich. Jetzt kann man ja sagen, eine Black Roll tut immer weh. Ob du verspannt bist oder nicht, es hat immer einen Druckpunkt, der wehtut.
Ja, wenn du Vergleich hast, dann...
Aber mit der Rolle links ist nichts, gar nichts. Aber wenn ich sie rechts anwende, huiuiuiui. Und das ist jetzt schon deutlich runter. Jetzt ist der Schmerz schön. Und, aber er muss weg, bevor ich weiterlaufe. So, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Fokus wird weiterhin das Radfahren sein. Mhm. Einfach. A, weil es Spaß macht. B, weil ich meinen Fuß noch schonen will. Vielleicht laufe ich ein- oder zweimal die Woche ganz, ganz, ganz locker.
Mhm.
Jetzt mit Ausnahme die Games, da werde ich schon Gas geben, weil ich einfach in meinem Team da unterwegs bin. Aber ansonsten warte ich da jetzt völlig ab und werde jetzt, wenn ich laufe, Schuhe nehmen, die mir bewusst vorne Raum geben und hoffe, dass ich irgendwann auf meine alten Schuhe auch wieder zurückgreifen kann, weil da sind ein paar, die würde ich schon ganz gerne mal wieder laufen. Aber Stand heute, schaffen die es mir dann einen Druck da an die Seite zu geben und mir Schmerz zu geben. Aber es liegt doch daran, dass momentan dieser Bereich einfach auch schmerzhaft noch ist.
Auf der anderen Seite kann man ja durchaus neidisch werden, weil du hast tatsächlich eine valide Begründung, warum du neue Schuhe kaufen musst. Das ist ja, selten.
Ich hab aber schon so viele Barfußschuhe und breite Schuhe. Eigentlich habe ich keine Begründung. Und kann ich die erstmal wieder laufen?
Ja, aber es sind ja alle älter.
Aber ich habe lauter neue gekauft, die ich gar nicht nutzen kann. Das ärgert mich.
Das ist der Grund.
Ich habe mir Speed Goat 6 auch gekauft jetzt in der White Version. Die normale passt mir eben nicht, die ist mir zu eng, aber die White eigentlich schon. Aber auch den kann ich gerade nicht laufen, weil den hatte ich vor 2 Wochen an einem Sonntag an und hat dann auch den Schmerz bekommen.
Ah, den hatte ich nämlich in der Hand. Ich wollte den beinahe schon, habe mich dann aber für den Mammut entschieden.
Den
Energy mit dem Boa, ne? Ter Boa, genau, ja.
Aber der ist ja ein Alpinschuh, oder?
Oh, technische Trailrunning-Schuhe, so wird er zumindest beschrieben von Mammut, ja.
Ja, ich habe seinen Test nur gelesen, dass er im Alpinen gut funktioniert. Ich habe den Certic Low jetzt, weil das ist mit Swisscom zusammen eine Partnerschaft, gibt es einen Swisscom-gebrandeten Mammut-Trail-Schuh. Wie gesagt, den konnte ich auch noch nicht antesten, weil ich jetzt erstmal meine Verletzung abwarten will, dass die weggeht.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das möglichst schnell vorübergeht und du wieder die Trails unsicher machen kannst. Du fehlst mir schon auf den Trails.
Ja. Komme wieder.
Du kommst wieder. Sehr schön.
Aber vielleicht ganz passend zu dem Thema, soll ich da ganz kurz überleiten oder was willst du als nächstes Thema?
Ich weiß nicht wohin, aber besprechen. Leit mal über.
Erholung. Oder keine Erholung heute?
Mach ruhig.
Tell me. Okay. Weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich einfach nochmal mitgeben wollte, ohne jetzt zu lang den Eiger nochmal zu zitieren. Aber ich glaube, du bist auch so ein bisschen reingerutscht in das Thema. Andere stehen auch vor der Situation.
Das war ja auch einer der Gründe, warum ich da näher darauf eingegangen bin, weil eben du das Thema Erholung ja vorher erwähnt hattest und das ja in dieselbe Richtung geht, ja.
Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich nach einem Ultra, ob es jetzt ein 50, ob es jetzt ein 80, ein 100, ein 100-Miler oder ein 250er ist, wie ich jetzt gemacht hatte, sich die Zeit nimmt, auch zu reflektieren und zu erholen. Und häufig ist man an dem Punkt, dass man noch, bevor man das Rennen eigentlich verarbeitet hat, schon wieder den nächsten Plan gefasst hat, die nächste Anmeldung ausgefüllt hat und schon wieder sich voll in das nächste Abenteuer, in die Vorbereitung stürzt. Und ich glaube, es ist ganz klar, dass einmal der Körper sich auch erholen muss. Ich meine, früher haben wir Marathon gelaufen und haben dann, was hast du gemacht? 2 bis 3 Marathons im Jahr, das war das höchste aller Gefühle, wenn überhaupt, ne? Jetzt laufen wir ja in der Woche einen Marathon einfach im Training. Und der Punkt ist, dass man sich dort auch erholt, und zwar bewusst erholt. Und ich wollte heute mal über ein paar Punkte reden, die man vielleicht mitnehmen könnte. Also Tipps zur Erholung letztendlich. Und ich glaube, was typisch ist, man sollte in den ersten Wochen, sollte man das Laufen wirklich auch bewusst zurückfahren. Vielleicht gar nicht laufen oder wenn man läuft, vielleicht wirklich locker 20, 30 Minuten. Aber nicht schon wieder die ganz langen Einheiten machen oder die harten Einheiten machen. Und wenn man da läuft, wirklich im Erholungstempo. Also wir haben so ein Zone 1 Recovery-Tempo und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das einhält. Was auch verdammt wichtig ist, ist das Schlafen. Also nehmt euch die Zeit, um ausreichend zu schlafen. Und man sagt immer so 8 bis 10 Stunden Schlaf. Ich kriege es selber nicht hin, einfach berufsbedingt mit der Familie, Kids. Es ist schwierig, aber der Körper braucht den Schlaf, um einfach sich auch zu erholen, Muskelschädigungen vielleicht wieder rückgängig zu machen oder einfach zu beheben. Und es ist einfach extrem wichtig, dass man einfach den Schlaf sich nimmt. Und Schlaf gehört einfach extrem dazu. Und auch nach einem Ultra ist es wichtig, gut und viel zu schlafen. Was auch immer wieder angesprochen wird, ist Essen. Heißt nicht, dass ihr eine Woche lang nur Fastfood esst und in euch reinknallt, was geht. Man sollte schon ein bisschen auf die Qualität des Essens achten. Aber es ist wichtig, dass man gut und ausreichend isst, auch wenn man sich vielleicht nicht so viel bewegt. Der Punkt ist aber, der Körper braucht auch die ganzen Nährstoffe, damit er Muskelschäden reparieren kann, dass er die Regeneration aktiv unterstützt. Und oftmals ist es ja bei uns so der Gedanke, ja, jetzt laufe ich weniger, jetzt darf ich auch weniger essen, weil der Körper verbrennt ja gar nicht so viel. Nach einem Ultra, tut euch da nicht zügeln. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man Blasen hatte an den Füßen oder andere Wehwehchen, kümmert euch darum. Also aktiv. Versucht die zu verarzten. Wie ich jetzt zum Beispiel mit meinem Fuß, massiert den Fuß, macht Dehnungen, versucht wirklich aktiv auch die Regeneration da zu unterstützen. Das gilt für alles Mögliche an Wehwehchen oder Verletzungen, die man hat. Ich glaube, was auch ganz spannend ist, und mir hilft das immer extrem, und das ist jetzt so ein bisschen die mentale Komponente, dass man auch so ein bisschen aus dem Loch rauskommt oder aus dem Thema rauskommt. Macht Dinge, die ihr sonst nicht macht, wo ihr sonst keine Zeit habt. Also bei mir ist es jetzt das Radfahren. Klar habe ich immer wieder mal Radfahren bei mir auch eingebaut, aber jetzt entscheide ich mich bewusst, dass ich Rad fahre, dass ich jetzt Freeletics mache. Das habe ich während meines intensiven Lauftrainings gar nicht unterbekommen, weil ich schon 6-7 Tage die Woche trainiert habe und dann zu müde war, um nochmal eine Radeinheit zu machen oder Freeletics zu machen. Und so kann man trotzdem aktiv bleiben, neue Dinge erkunden, ausprobieren, Spaß haben, aber muss nicht unbedingt die ganze Laufökonomie oder die Laufbelastung weiterziehen, sondern kann andere Körperstellen, sage ich mal, belasten. Das finde ich eigentlich auch extrem wichtig.
Ich hake jetzt da mal ein, wie du gemerkt hast, war ich ja kurz weg. Mein Internet ist nämlich weggebrochen und habe tatsächlich jetzt gute 2-3 Minuten nicht mitbekommen, was du unseren lieben Hörerinnen und Hörern erzählt hast. Ich hoffe mal, es war alles okay und nicht irgendwelcher Schweinskram mit dabei, lieber Chris, aber ich werde es mir im Nachhinein noch anhören.
Ah, da bin ich safe. Aber du musst es dir anhören, weil du musst
es mir anhören.
Du musst es auch anwenden. Ja, und einfach mal.
Was ich noch sagen wollte, war, ich habe da vor kurzem ein Essay gelesen, ich glaube, im Trail-Magazin war das sogar, wo auch darauf genau plädiert wurde. Und so ganz reißerisch auch die Überschrift war: Sucht euch ein anderes Hobby, wenn ich mich richtig erinnere. Und da geht es eben genau um das Thema, oder was ist, wenn du nicht laufen kannst, weil du eine Verletzung hast, weil du eben Pause machen musst. Und dich vielleicht sogar überhaupt nicht sportlich betätigen kannst, weil du vielleicht krank bist.
Ja.
Deswegen vielleicht auch etwas zu suchen, was tatsächlich der Ausgleich dann ist von dem Ganzen. Oder absolut. Nicht nur das Ganze unter das Thema Training stellen, sondern auch zu sagen, ja, da gibt es noch andere Dinge im Leben tatsächlich.
Genau. Ja, das passt ganz gut. Denk auch eine Weile gar nicht mehr ans Laufen. Das gehört genau in die Richtung.
Vielleicht kommt auch der Spaß wieder zurück, den man vielleicht ja auch durchaus mal verlieren kann. Das ist auch legitim, wenn man etwas sehr oft macht, dann kann es ja sein, dass es so zum Alltag wird, man so diese große Lust, jetzt rauszugehen, gar nicht mehr hat, sondern dann vielleicht die Disziplin überwiegen muss. Und dann macht es durchaus auch mal Sinn, sich zu refreshen und zu sagen, okay, und jetzt an der Stelle mal eine kurze Pause einfach auch mental von dem ganzen Thema. Ne?
Absolut. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, schließt mit dem Lauf davor ab. Also wenn es gut ist, wenn es nicht gut war, aus irgendeinem Grund, du hast das gemacht, du hast das für dich abgeschlossen, indem du nochmal vor Ort warst. Einfach nochmal wirklich damit auseinandersetzen, es auch zulassen. Vielleicht schreibt es euch auf oder sprecht mit anderen Menschen darüber. Versucht es zu verarbeiten, bevor ihr euch ins Nächste stürzt. Weil sonst ist oft die Gefahr, dass man von einem zum Nächsten stürzt und irgendwann fühlt ihr gar nichts mehr darüber oder seid völlig übermannt mit den Themen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Prozess der Verarbeitung.
Das ist extrem wichtig. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, jetzt in den, was mir den Eiger gebracht hat. Dieses Aufarbeiten eine Woche danach war wirklich genau das, was ich gebraucht habe. Was bei mir den Frieden zurückgegeben hat.
Ja, ja, das glaub, hat man auch gemerkt. Ja. Und bei mir war es eben, damals nach meinem ersten 100-Meiler, ich habe noch nie einen Erlebnisbericht geschrieben und habe einfach mal was hingeschrieben, sicherlich nicht literarisch, jetzt kein Meisterwerk, aber es war meine Art, das zu verarbeiten. Das ist ja auch bei uns auf der Trailwiki-Seite verlinkt. Und jetzt für den 250er, wir haben zwar im Podcast drüber gesprochen, aber ich bin immer noch am Verarbeiten. Also es ist immer noch so ein Prozess, der irgendwie stattfindet, und habt ihr jetzt ganz coole Podcasts auch gehört, 50 Shades of Running zum Beispiel, da ist nämlich auch eine Kollegin, ich glaube die Sandra, auch gelaufen Mhm. Und die haben auch 2 Podcast-Folgen gemacht, weil es immer noch am Verarbeiten war. Und sie haben dann auch so erzählt, oder sie hat erzählt, wie es ihr ergangen ist. Und da habe ich mich auch wiedergefunden, habe mich reindenken können.
Ja.
Und habe gemerkt, dass es mir auch hilft, anderen dabei zuzuhören, wie sie es erlebt haben. Es klingt so ein bisschen nach Selbsthilfegruppe gerade, aber
ja, gut, ja.
Es ist einfach ein Prozess, der dann stattfinden muss. Oder für mich ist gut, dass er jetzt so stattfindet, weil ich dann ganz anders wieder mit dem Thema Traillaufen umgehen kann in Zukunft.
Ja. Das ist wahrscheinlich auch das Prinzip von so einer Therapie tatsächlich, dass man zusammen ist. Ja, du hast gerade das Wort Therapie verwendet, deswegen habe ich es nochmal aufgegriffen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man gemeinsames Erlebtes dann vielleicht auch von verschiedenen Perspektiven betrachtet und so auch vielleicht begreiflich machen kann. Ich bin jetzt nicht in deiner Situation, habe die 250 nicht gelaufen, aber ich stelle es mir so in etwa vor, dass man es vielleicht selbst noch gar nicht so begreifen kann, was man da gemacht hat oder und die vielen Eindrücke, die man innerhalb dieser Zeit gewonnen hat, zu erfassen können, oder? Weil wahrscheinlich sehr, sehr überwältigend war, kann ich mir vorstellen, insgesamt. Insofern, ja.
Das war's von meiner Seite. Tschüss.
Perfekt.
Nein, ich glaube, damit kann man es schön abschließen an der Stelle.
Genau. Dann hatten wir noch das Thema Mutterkühe. Ich habe es am Anfang erwähnt. Das wollte ich auch noch mal kurz ansprechen. Eigentlich aus gegebenen Anlass nicht unbedingt, aber weil es doch so ein bisschen dazugehört zum Trailrunning. Und ich habe gerade vorhin erzählt von meinem Lauf auf dem Jura-Johön-Weg und sogar da sind mir Mutterherden nicht über den Weg gelaufen, sondern bin ich quasi reingelaufen in Mutterherden, respektive in Warnschilder vor Mutterherden. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema und verunsichert vielleicht auch den einen oder die andere. Deswegen würde ich das gerne hier bei uns nochmal zum Thema machen. Und es gibt ja noch so eine kleine Anekdote in Engelberg, die, glaube ich, auch so ein bisschen zeigt, dass Kühe nicht unbedingt nur immer die friedfertigen Tiere sind, die am Wegesrand stehen und wiederkäuen. Zum einen und zum anderen hattest du ja auch deine Erfahrung gemacht auf den 250er. Vielleicht noch kurz zu der Engelberg-Geschichte. Hatten wir das schon im Podcast erwähnt? Ich glaube, wir hatten das gar nicht erzählt.
Nee, haben wir nicht gesagt.
Wie wir da gelaufen sind, waren wir auf einmal so in einer Kuhherde, kann man so sagen, glaube ich. Und als wir in der Kuhherde standen, und wir haben uns, denke ich, schon auch richtig verhalten, also wir sind jetzt nicht durchgebolzt in irgendeiner Art und Weise, sondern wir sind einfach durchgegangen, gab es einen Bullen, der offensichtlich zum was auch immer gerufen hat. Also man hat gehört, der hat irgendeinen Laut von sich gegeben oder mehrere Laute und das hat offensichtlich die ganze Kuhherde aktiviert. Jedenfalls mit einem Mal rannten da so gefühlt 20 Kühe auf uns zu und der Augenblick war, ich fand das erschreckend. Ich hatte sowas noch nie erlebt und ich wusste auch nicht, was jetzt genau passiert. Ich hatte für einen Moment richtig Angst, als die Kühe da auf uns zuliefen. Ich weiß nicht, wie dir es ging, wie du das erlebt hast. Warst du cool, oder?
Ja, also ich hatte, es war surreal in dem Moment, surreal. Weil wir waren ja schon durch die meisten Kühe durch, Gott sei Dank. Mhm. Aber es kamen ja dann von oben um die Ecke, habe ich noch so im Kopf, sind plötzlich so 6, 7, 8, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es gar nicht gezählt. Ja. Aber im vollen Sprint runtergeballert.
Ja.
Auf uns zu und dann knapp an uns vorbeigelaufen. Und ich war in dem Moment einfach nur so, was passiert hier gerade? Mhm. Aber in dem Sinne, Angst war gerade nicht. Im Nachgang habe ich mir gedacht, so, das hätte auch echt anders ausgehen können gerade.
Definitiv,
aber
ja.
Ich keine Ahnung, was da los war. Ich glaube, in dem Moment hilft einfach nur ruhig bleiben. Also
ja,
auch eine Bewegung nach rechts oder links. Vielleicht geht die Kuh genau in dem Moment auch nach rechts oder links. Ich denke mir schon, die wird uns schon nicht mit Absicht rammen. Die wird schon selber schauen, dass sie an uns vorbeigeht. Deswegen habe ich mich einfach weder nach links noch nach rechts bewegt, sondern bin nur stehen geblieben.
Aber es ging ja damals gut, zum Glück. Hat mir nur einfach gezeigt, mit Kühen ist nicht zu spaßen.
Vielleicht das nächste Mal nicht mit diesen roten Torero-Flagge da laufen und winken.
Und du hast ja ein ähnliches Erlebnis gehabt dann auf dem 250er, ne?
Ja, also ähnlich jetzt nicht, aber es war, hat auch nichts mit Mutterkühen zu tun gehabt. Also das mal ganz kurz Klammer auf, das ist einmal das Thema Kühe auf den Trails. Ich habe es ja in der Folge erzählt, da hatten wir die blöde Situation, als wir vom Grimselpass runter sind Richtung Innertkirchen, hat man noch so ein bisschen hinter dem Grimseldamm oder Staudamm, ich weiß gar nicht, wie der heißt, hat man ein paar Trails gelaufen, die, wie soll ich sagen, die so an so einem Abhang entlang gingen. Du hast quasi, du bist gelaufen und links hast du quasi die Bergseite gehabt, die so nach oben ging, aber da war dann auch steinig und irgendwann steil. Da konntest du nicht einfach nach oben laufen und ausweichen, sondern da ging es halt steil hoch. Mhm. Und rechts ging es steil runter. Also nicht super senkrecht, aber es ging runter. Und wenn du da den Schritt zu weit rechts gemacht hast, dann hast du einen Abgang gemacht. Also das möchtest du nicht. Also da hältst du dich nicht mehr, da geht es dann richtig runter. Mhm. Und das sind, ich bin jetzt mal schlecht mit Abschätzen, was wird so ein Single Trail sein? Ein Meter, eineinhalb Meter hast, ja, du quasi, so, ja, hast du rangieren können zwischen der Wand, die quasi nach oben ging, und dem Abhang. Und irgendein Double, sage ich jetzt einfach mal, keine Ahnung wer, wahrscheinlich sogar einer der 250 Läufer, vermute ich jetzt, hat ein Gitter, so ein Kuhgitter, nicht richtig geschlossen. Was bedeutet hat, dass eine Kuhherde, die eigentlich weiter vorher geweidet hat, durch dieses Gitter auf den Trail gelangt ist. Und auf dem Trail haben die sicherlich nichts zu suchen gehabt. Das war eine Herde von, ich will es auch nicht übertreiben, 20, 30, 40 Kühe. Ich kann es gar nicht sagen, es waren viele Kühe. Ich habe ein Bild auch gepostet auf Insta, wo wir quasi noch hinter der Herde stehen oder mittendrin schon. Und das Problem war, du hast da zum Teil auch zwei Kühe nebeneinander gehabt, 1,5 Meter.
Oh, wow.
Und wir mussten da irgendwie vorbei. Also die Zeit lief, unser Rennen lief, wir mussten da irgendwie vorbei. Und wir haben lange gebraucht, um da vorbeizukommen, weil der Punkt war, wir haben dann auch mit Körperkontakt, wir haben den Kühen auf den Hintern geklopft, haben uns aufmerksam gemacht auf uns. Hey, hey, wir haben die gerufen, haben die versucht zur Seite zu rufen, weißt du? Und haben uns dann immer wieder so schmale Wege zwischendurch erarbeitet. Der Punkt ist, du hast schon immer ein komisches Gefühl gehabt. Dann hast du plötzlich zwei Kühe links von dir.
Ja.
Rechts, wo du vorbeigehst, ist nur der Abhang runter. Und du weißt, die muss nur einmal niesen. Oder einen Schritt nach rechts machen.
Und du machst einen Abgang.
Und gegen die Masse hast du keine Chance. Und da hatte ich auch ein sehr ungutes Gefühl, als wir uns da durchmanövriert haben. Jetzt weniger Mutterkühe. Die haben jetzt nicht irgendwie ihre Kälber geschützt. Sagt man Kalb, ja, ne?
Kuhkalb. Kalb, ja.
Ja. Genau. Aber es war etwas, wo man einfach dann auch Respekt vor der Natur und vor allem vor anderen Lebewesen noch haben muss, weil das hast du nicht im Griff. Wenn die wollen, bist du weg.
Ich habe so eine ähnliche Situation.
Wir waren vier Leute, die da durch mussten. Wir waren ja nicht allein, sondern wir waren ja mit Marco, Erik, dem zweiten Trailmanics-Team, plus Christoph und ich waren wir da unterwegs zu dem Zeitpunkt. Und lustigerweise, Sandra hat genau dieselbe Situation auch geäußert. Die waren nämlich, ich glaube, 4-5 Stunden hinter uns im Ziel oder ein bisschen mehr, aber die hatten auch noch die Kuhherde auf diesem Singletrail. Die mussten da auch noch durch.
Das ist natürlich schwierig. Ja. Ja, ich hatte eine ähnliche Situation im Alpstein tatsächlich mit Ziegen. Da war eine Ziegenherde auf den Trails unterwegs und du hast keine Chance, da vorbeizukommen. Die sind einfach dort. In dem Augenblick waren es nur, in Anführungszeichen, Ziegen. Trotzdem gefährlich genug, wenn du dort einen falschen Schritt machst in irgendeiner Art und Weise, dann, ja, wie du sagst, dann geht's ab.
Ja,
und genau. Was ich diese Tiege nicht verzeihen kann, ist, ich hatte mir damals auf meine nagelneuen Speedcoats gekackt.
Passt doch, der Coat.
Ich fand es so herrlich. So herrlich. Aber das nur so nebenbei, das Thema ist ja Mutterkühe und man gerät ja in so Situationen, eben wie wir jetzt gerade beschrieben haben in den zwei Anekdoten, relativ schnell, dass man, wenn man in den Bergen unterwegs ist, auf eine Kuhherde trifft. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass es dann eine Mutterkuhherde ist oder zumindest ein Teil davon, der Kühe sind, die auf Mutterkuhhaltungart gehalten werden. Um da mal ein paar Zahlen zu nennen, es gibt in der Schweiz an die 100.000 Mutterkühe und die sind auf 6.000 Betriebe verteilt. Also das ist schon eine enorme Zahl, ist zwar immer noch prozentual weniger als Kühe, die traditionell in der Milchwirtschaft gehalten werden, denn die Mutterkuhhaltung ist so ein kleiner oder ist ja eine Alternative zu der Milchkuhhaltung, wo man eben die Kälber bei der Mutter lässt, und das ist genau die Krux an der Geschichte, oder? Man lässt die Kälber bei der Mutter, und das verursacht natürlich den Mutterinstinkt hervorzutreten bei den Kühen. Und das macht es eigentlich dann so gefährlich, also
wenn man das. Sie wollen halt schützen.
Sie wollen dann schützen, genau. Und das ist natürlich der Grund, warum man gerade als Trailrunner dann sehr vorsichtig sein sollte, wenn man auf so eine Herde trifft. Denn als Trailrunner läuft man ja in den meisten Fällen, und wenn man dann natürlich auf so eine Kuhherde zuläuft, kann die Kuh das natürlich weniger einschätzen, ob du jetzt tatsächlich in Gefahr bist, respektive sie sieht eine schnelle Bewegung und denkt einfach, da kommt jetzt irgendjemand auf sie zugerannt, und der erste Instinkt ist einfach wirklich auf das Kalb aufzupassen, oder? Das heißt, Mutterkühe können auch extrem und sehr schnell vor allem aggressiv werden, und das äußert sich dann darin, dass sie schnauben oder mit auf den Boden scharen, also so richtig so mit den Vorderhufen dann scharen oder den Kopf senken. Und wenn du irgend so ein Zeichen siehst, dann solltest du möglichst aufpassen, denn das bedeutet, dass irgendwas nicht ganz gut ist. Heißt nicht unbedingt, dass die Kuh jetzt auf dich zuläuft oder dass die Kuh dich angreift, aber du solltest auf jeden Fall jetzt spätestens Maßnahmen treffen, um einem etwaigen Angriff tatsächlich aus dem Weg zu gehen. Was würdest du machen an der Stelle, Chris?
Also wenn schon die Mutterkuh aggressives Zeichen macht, oder wenn ich wenn auf eine Herde zugehe und sehe, da ist ein Kälber und...
Sag mal, wenn du auf die Herde zugehst, ja, wenn die Kuh dann aggressives Verhalten zeigt, das ist dann die nächste Eskalationsstufe, aber ich denke.
Also als allererstes würde ich immer schauen, dass ich einen sehr großen Abstand zu den Kälbern habe. Mhm. Also ich versuche da nicht zu nah ranzugehen. Würde definitiv schauen, dass du nicht zwischen sie und dann und die Mutterkuh kommst. Mhm. Persönlich, das hören jetzt die Naturschützer oder die Wanderwegverantwortlichen wahrscheinlich nicht gern. Ich würde sogar querfeld eingehen. Also ich würde die Wege verlassen, wenn ich damit diese Gruppe umgehen kann. Auch wenn man immer auf offiziellen Wegen bleiben soll. Mhm. Aber wenn die Herde jetzt genau auf diesem offiziellen Weg steht, dann werde ich definitiv nicht diesen offiziellen Weg gehen. Wenn es einen Weg drumherum gibt, heißt Wiesen oder wie auch immer, die nicht gefährlich sind, dann würde ich wahrscheinlich da im Abstand vorbeigehen. Und nicht rennen, so wie wir da in Engelberg auch, sondern langsam vorbeigehen, keine ruckhaften Bewegungen machen. Und ich würde auf mich aufmerksam machen. Ich will nicht, dass sie, ich habe immer Angst, gerade bei Tieren, dass Tiere erschrecken und Dinge tun, aus dem Affekt raus, wenn sie dich nicht bemerkt haben. Und deswegen würde ich dafür sorgen, also dass sie mich schon ankündigen. Ne? Nicht im Sinne von oder Angst machen, eben. Aber so, hey, ich komme jetzt und ich bin da, erschreckt nicht.
Ja.
So,
ja.
Das sind so meine Gedanken. Wie siehst du es?
Ja, ich denke, das ist genau das Richtige. Intuitiv eigentlich, ich weiß nicht, ob du dich mit dem Thema schon näher beschäftigt hast, aber intuitiv genau das Richtige an der Stelle. Du solltest tatsächlich Abstand halten, und da sehe ich es wie du, da würde ich auch den Wanderweg verlassen. Ich habe das auch tatsächlich, als ich an dem Wochenende den Eiger noch nachgeholt habe, bin ich auf so eine Mutterkuhherde gestoßen, und die standen tatsächlich auf dem Weg. Also es gab keine Chance, da irgendwie vorbeizukommen, und dort bin ich dann wirklich über die Wiese gelaufen, oder? Mit wirklich großem Abstand zu jeglichen Kühen an der Stelle, weil man weiß nicht, ob vielleicht andere Kühe dann noch irgendwie einspringen, verteidigen wollen. Also das ist, glaube ich, so das Erste, Abstand halten. Dann ruhig und langsam bewegen, hast du ja auch schon erwähnt, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil eben dieses plötzliche Laufen oder hektische Bewegungen als Bedrohung wahrgenommen werden können. Übrigens, ganz besonders für die mit Hunden unterwegs sind, es ist interessant, die Kühe sind besonders misstrauisch bei Hunden, weil sie, kann ich jetzt schlecht einschätzen, aber ich habe es zumindest so nachgelesen, die Kühe die mit Wölfe assoziieren, oder? Irgendwo so der Instinkt geweckt wird anscheinend und deswegen besonders misstrauisch sind. Also dort besondere Vorsicht, wenn ihr mit Hunden unterwegs seid, vielleicht die etwas größer sind. Nicht der kleine Pinscher, klar.
Nein, als ich ein kleines Kind war, ich mit meinen Großeltern damals in Südtirol, in Meran, öfter. Und ich kann mich an eine Szene erinnern. Sie hatten einen Hund. Mhm. Und wir waren wandern. Und eine Kuh hat den Hund gejagt. Im Kreis.
Kuh den Hund?
Ja, und hinter der Kuh ist meine Oma hergerannt, die versucht hat, die Kuh aufzuhalten. Oh Gott. Das Bild habe ich gerade noch im Kopf.
Also alles klar, jetzt kann
ich es. Am Ende ist alles gut ausgegangen, aber das ist so, weil du gerade ein Hund, deswegen, da kam mir just meine Jugenderinnerung zurück.
Oh, herrlich, sehr schön. Jetzt habe ich es auch im Kopf. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, herrlich.
Ja. Hätte noch gefehlt, dass der Opa der Oma hinterher rennt.
Dann wäre es perfekt gewesen.
Okay.
Ach Gott, so schön.
Machen wir weiter im Programm.
Ja, genau. Ruhig langsam bewegen, eben hatte ich gerade schon gesagt. Dann achtet auf die Kälber. Versucht niemals, aber wirklich niemals zwischen der Mutterkuh und ihr Kalb zu geraten. Weil genau das ist eine der schlimmsten Situationen. Die Kuh wird es wahrscheinlich interpretieren als Versuch, dass ihr versucht, das Kalb zu trennen von ihr, und das wird mit ziemlicher Sicherheit ein aggressives Verhalten herausfordern. Also niemals zwischen der Mutterkuh und das Kalb geraten. Dann habe ich hier noch notiert, etwas, was dem jetzt etwas widerspricht, was wir gerade vorhin gesagt haben, beim näheren Nachdenken allerdings nicht, nämlich Wege respektieren, bleib auf den markierten Wegen. Versuch nicht, irgendwie spezielle Wege zu finden oder querfeld einzulaufen, wenn du Kühe siehst. Allerdings, eben, wenn man genau drüber nachdenkt, denke ich, widerspricht das nicht zu dem, was wir gesagt haben. Das macht vor allem aus dem Grund Sinn, weil natürlich diese Mutterkuhherden im Idealfall ja abgesperrt sind von den Wanderwegen. Das heißt, dort gibt es Sektionen, die wahrscheinlich mit Elektrozäunen eingezäunt sind, die vielleicht sogar, wie du gesagt hast, mit einem Gatter gesichert sind, wo man speziell reingehen muss. Und ich glaube, es ist eher so in dem Hinblick zu verstehen, dass man jetzt nicht um diese oder vielleicht querfeld eingeht, sogar durch diesen abgesperrten Bereich durch, sondern tatsächlich auf den Wanderwegen bleibt, wo wahrscheinlich Vorkehrungen getroffen worden, dass diese Kühe eben nicht auf dem Weg sind. Es sei denn, es passiert so wie jetzt bei dem 250er, dass die Kühe dann aus Versehen auf dem Wanderweg sind. Mhm. Ansonsten würde ich eben, Klammer auf, dann auch die Querfeld einlaufen, wenn ich keine andere Chance habe. Ja, und dann nächster Punkt. Mag zwar selbstverständlich sein, aber bitte füttere keine Kühe oder Kälber. Erstens mal ist es wahrscheinlich nicht gesund, was du denen zu fressen gibst, es sei denn, du hast geeignetes Kuhfutter mit dabei, was ich, glaube ich, so als gemeiner Trailrunner normalerweise nicht im Rucksack habe.
Du hast doch immer so viel im Rucksack.
Ja, meinst du, Kuhfutter?
Mich würde nichts wundern. Das ist gleich neben dem Ziegenfutter bei dir.
Gleich neben dem Ziegenfutter, ja. Das habe ich tatsächlich immer dabei, so die kleinen Tabs. Nein, also wirklich einfach. Ja, ist eigentlich selbstverständlich, sowas macht man nicht. Oder die fremde Tiere füttern und schon gar nicht wilde Tiere, wenn sie auf der Weide sind. Und wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, vielleicht noch, das ist das letzte Punkt, dann bleibt zusammen. Also bleibt möglichst als Gruppe zusammen, weil die Mütterkühe sind weniger geneigt, große Gruppen anzugreifen. Macht auch Sinn irgendwo, so die Erfolgschancen sieht die Kuh wahrscheinlich dann weniger, als wenn jetzt eine einzelne Person auf sie zukommt. Bleibt zusammen, dann könnt ihr dem auch ein bisschen entgehen.
Oder ansonsten erwischt den Langsamsten. Okay, blöder Spruch.
Der war böse. Aber gut.
Nein, absolut, ja, genau. Sinnvoll. Absolut.
Absolut. Das wären so die Tipps. Er erkennt übrigens Mutterkuhherden nicht unbedingt jetzt immer daran, dass da Kälber stehen. Die sieht man vielleicht im ersten Moment gar nicht, weil sie von der Gruppe eben abgeschirmt sind, vielleicht sogar innerhalb einer Kuhgruppe sich befinden. Ist mir schon mal passiert, dass ich erst in der Kuhgruppe tatsächlich gemerkt habe oder in dieser Kuh, wie sagt man, Herde, dass dort Kälber sind. Das ist mir bei Olten ist mir das mal passiert. Dort bin ich in so eine Kuhherde gelaufen und habe dann gesehen in der Kuhherde, oh Gott, das sind Kälber. Und dann war mir bewusst, jetzt muss ich aufpassen oder möglichst schnell, aber doch ruhig raus aus der ganzen Geschichte. Ihr erkennt das eben auch, weil meistens Schilder aufgehängt werden, hier in der Schweiz zumindest ist es so, die auf die Mutterkuhhaltung hinweisen. Es sind so Hinweistafeln mit allerlei Informationen drauf, unter anderem auch Verhaltensinformationen für die, die sich das jetzt nicht merken können. Ihr werdet das auf den Schildern dann auch nochmal sehen. Aber so die goldene Regel, glaube ich, ist, du solltest auf alles verzichten, was der Kuh das Gefühl geben könnte, sie oder das Kalb im Speziellen sei gefährdet. Glaube ich, das kann man so als Bottomline drunter ziehen und sagen, da achtet einfach drauf. Ansonsten einfach den gesunden Menschenverstand einschalten.
Absolut. Absolut. Gibt es eine Saison, wo man mehr auf Mutterkühe trifft? Ist das so saisonal auch oder weißt du das?
Ich weiß es jetzt nicht, aber ich würde mal darauf tippen, eher nicht, denn naturgemäß wird es so ein bisschen von den Wetterbedingungen ja abhängen. Das heißt, sobald Schnee liegt, wird im Prinzip werden die Kühe nicht mehr auf der Weide sein, denke ich. Sonst glaube ich, hat das jetzt nichts mit Saison zu tun. Mhm.
Okay. Nee, spannendes Thema und ich glaube wichtig, weil da kann man echt mit ein paar blöden Fehlern echt fatale Folgen produzieren.
Mhm. Ja, man läuft wortwörtlich als Trailrunner immer wieder in so Situationen. Ich glaube, es vergeht kein Lauf bei mir genau. In den Bergen, wo ich nicht einmal in einer Kuhherde bin und mich doch des Öfteren gefragt habe.
Absolut. Und in dem Zuge auch nochmal der Aufruf, schließt jedes Tor, was hier durchgeht.
Ja, definitiv.
Weil es hat wirklich, kann wirklich auch blöde Konsequenzen haben. Vor allem auch, ich möchte nicht wissen, wie aufwendig das für den Bauern oder den Besitzer der Kuhherde war, die dann auch wieder zurückzubringen.
Oh, da muss ich noch eine Anekdote erzählen.
Das sind ja auch echt blöde Sachen. Ja.
Wie ich den Eiger in den zweiten Run gemacht habe, das war an einem Sonntag, da waren wahnsinnig viele Touristen unterwegs. Und ich bin gerade von der kleinen Scheldeck rauf zum Lauberhorn, zu der Station und habe aus den Augenwinkeln noch gesehen, wie eine junge Frau mit ihrem Freund unterwegs war. Und die junge Frau hatte einen, ich würde nicht sagen Minirock, aber sehr kurzen Rock an. Und ich habe gerade noch gesehen, wie sie über einen Elektrozaun drüber gestiegen ist. Und zwar genau an der Stelle, wo man ihn aufmachen kann. Die haben ja diese Plastikgriffe, die man aushängen kann, genau. Und dieses Paar hat das nicht gewusst. Und die sind über den Zaun drüber gestiegen, weil der Wanderweg halt durchging, oder? Und ich habe sie dann aufmerksam gemacht, dass das unter Umständen sehr wehtun kann, wenn man an diesen Zaun kommt. Speziell mit nackten Oberschenkeln, wie sie jetzt gewesen wäre an der Stelle. Und ich habe ihnen dann gezeigt, wie das auf und zu geht und die waren dann wirklich mega dankbar auch drum, oder? Und
Sorry, man sollte sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen, bevor man in die Berge geht, oder?
Ja gut, du kennst die Situation dort oben.
Okay.
Das ist Wunschdenken an der Stelle. Okay. Ja, da sind einfach sehr viele Touristen unterwegs.
Gut. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen.
Genau.
1:13 sind rum.
Deswegen gehen wir auch direkt zu
unserem Spendenlauf, den wir noch kommunizieren werden. Unsere liebe Olivia, die bei uns ja auch schon im Podcast zugegen war zum Thema Burnout, hat uns gebeten, so ein bisschen Werbung zu machen. Und ich finde das eine recht schöne Sache oder wir finden das eine recht schöne Sache. Mhm. Und zwar am 22. September organisiert sie einen Spendenberglauf für Terre des Hommes Valais. Und alle Einnahmen fließen zu einem Kinderheim oder zu dem Kinderheim La Maison im Wallis. Und dort geht es darum, oder das Kinderheim bietet Kindern aus afrikanischen Ländern Rehabilitation zum Beispiel nach dringend nötigen Herzoperationen, die sie in der Schweiz auch durchführen können. Und die Operation als auch dann die Erholung danach ist in den Heimatländern dort leider nicht möglich. Und ihr könnt das unterstützen, indem ihr euch an dem Spendenlauf anmeldet. Wir verlinken auch die URL dann bei uns in den Shownotes. Mhm. Ich kann es hier nochmal sagen, aber es kann sich dann keiner merken. Das ist tdh-valais-schwyz mit yz.ch Spendenlauf. Aber wir verlinken es, keine Sorge.
Ja, genau.
Was ist das für ein Lauf? Das ist ein Lauf, der im Kanton Schwyz stattfindet. Es ist jeder willkommen, der diese Strecke zu Fuß bewältigen will. Ihr könnt das Ding rennen, joggen, ihr könnt hiken, ihr könnt gemütlich wandern. Jeder kann teilnehmen. Der Lauf wird bei jeder Witterung durchgeführt. Natürlich bei super Gewitter kann sein, dass der Lauf auch abgesagt wird. Mhm. Los geht's in Schwyz, also in der Stadt Schwyz, vom Kanton Schwyz. Mhm. Und es sind knapp 5,58 Kilometer mit 1000 Höhenmetern. Also schon,
ganz ordentlich,
schon ein bisschen was zu tun, ja. Startnummernausgabe ist ab 9 und um 10 ist der Start. Es gibt Streckenmarkierungen, also Kreidemarkierungen am Boden und offizielle Wanderwegmarkierungen. Man kann sich aber die Strecke natürlich auch auf die Uhr übertragen oder ein GPX-Gerät mitnehmen. Der Track ist, glaube ich, dort bekannt. Anmeldung ist obligatorisch. Mhm. Es gibt kein Startgeld, aber es wäre natürlich schön, wenn man dann spendet entsprechend. Ja, ich glaube, das mal so ganz grob. Die restlichen Informationen könnt ihr auf der Webseite sehen, die wir verlinken. Sicherlich für eine sehr gute Sache. Mhm. Und ich finde es eigentlich toll, dass es immer wieder Menschen gibt, die sowas auch organisieren, durchführen, der Zeit investieren. Und die Gegend ist ja so die Ecke des großen Mythen. Das ist eine wunderschöne Gegend, also können wir absolut empfehlen.
Definitiv, ja. Schön gesagt. Danke, Chris, fürs Vorstellen.
Gerne.
Und damit
Trailrookies einmal
zu unserem Trailrookies einmal eins.
Genau.
Und das heißt,
du darfst wählen heute.
Ich darf wählen, genau. Ich bin parat, wenn du es bist, kann ich starten. Und dann geht's los. Und der Buchstabe lautet T.
Was war das denn?
Damit ich später beim Schneiden wiederfinde.
Geil. Was hast du gesagt? T oder D?
T.
T wie Theodor.
T wie Theodor.
T wie Tora. Da.
Dann.
Sagst Stopp, wenn du sagst Stopp, wenn du was siehst.
Mhm. Oh, so viele schöne Begriffe. Ah, geh mal rauf. Ich habe schon einen entdeckt, den ich gerne, glaube ich, nehmen würde. Trauen.
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 Also heiraten.
Also nicht heiraten eben, sondern trauen. Sich trauen. Gewisse Dinge zu machen. Warum habe ich das gewählt? Weil ich mir, wie ich den Begriff gesehen habe, gedacht habe, oh ja, das ist ein wichtiger Punkt.
Du bist der Erste in der Liste. Warum hast du mich alles runterscrollen lassen?
Weil ich mir dachte, vielleicht kommt da noch was Besseres.
Okay.
Wo mir jetzt mehr einfallen würde.
Du traust dich aber was jetzt hier.
Ich traue mir was. jetzt hast du mich wieder aus dem Konzept gebracht. Das ist heute deine Methode irgendwie. Keine Ahnung. Nein, Trauen. Als ich den Begriff gesehen habe, habe ich mir gedacht, Trauen ist ein Thema, was mich sehr oft beschäftigt, weil als ich irgendwann mal anfing, in den Bergen zu laufen, automatisch für mich das Trauen plötzlich interessant wurde. Denn wie du weißt, lieber Chris, ich habe ja Höhenangst. Das heißt, alles, was so höher als 2 Meter ist, verursacht bei mir ein Kribbeln auf der Haut. Und wenn ich so an Berge denke, wo man dann teilweise auf ausgesetzten Stellen ist, bedeutet das für mich oder hat es früher mal Panik bedeutet. Und das war auch der Grund, warum ich bei jedem Lauf, der irgendwo in die Berge ging, auch, ich glaube, 10-mal gefühlt vorher gefragt habe, kannst du mir erklären, wie ist das dort, wie technisch ist das? Wahrscheinlich hat mein Gegenüber das gar nicht verstanden, was mein Problem ist, oder? Dass ich mich nicht traue, solche Läufe zu machen. Und ich habe es aber dann zugelassen, habe mich getraut und es hat sich quasi verbessert. Also nicht nur verbessert, sondern die Angst ist gewichen. Und heute mache ich Trails, wo ich früher gesagt hätte, würde ich nie einen Fuß draufsetzen, die würde ich heute tatsächlich machen, oder? Ich hatte das Erlebnis tatsächlich vor 2 Wochen in Interlaken. Ich habe ja gesagt, ich war in Interlaken auch laufen beim Harder. Und wer die Gegend kennt, Harder, der weiß ja, vom Harder gibt es so einen schönen Grat, einen ganz berühmten, bis vor nach Brienz, nämlich den Harder-Grat, der so schlechthin als einer der schwierigsten Trails der Schweiz gilt, wenn nicht sogar weltweit, weiß nicht.
Wirklich?
Okay. Ich weiß es nicht.
Finde ich jetzt nicht.
Man kann es so lesen. Du hast ihn schon tatsächlich absolviert.
Ich würde ihn nicht bei nassem Wetter machen, ja, aber ich habe schon technisch schwierigere gesehen. Aber gut, anderes Thema.
Ja, ich zum Beispiel, ich bin dann tatsächlich davor gestanden, vor dem Eingang zu diesem Trail, wenn man so will, nach dem Restaurant oben. Und dann kam das wieder hoch, dieses, traue ich mich das? Traue ich mich jemals, da drüber zu laufen?
Ah, und ja. Jetzt weiß ich, was am 3. September passiert.
Nein.
Du machst den Harder gerade.
Nein.
Okay.
da baue ich noch ein bisschen mehr Trauter, wie man so schön im Bayerischen sagt. Du brauchst einen Trauter, damit du gewisse Dinge traust.
Okay. Ja, wenn man gehört.
Okay. Ja, du kommst ja nicht aus Bayern.
Sorry.
Das war so ein Moment, da kommst du aus Franken.
Nee, ich komme aus Franken, ja. Allmächtner. Oh, je Mann.
Okay. Was assoziierst du damit?
Ja, du warst noch nicht fertig, sorry. Du hast gerade eine Stanz vor dem Trail und dann war aber wieder nächster Level und da kommt dieses Trauen.
Ja, genau, da kommt dieses, das heißt, genau. Da kommt dieses Trauen wieder hoch. Also das heißt, das ist noch nicht weg, sondern eigentlich bedeutet das, getreu unserem Motto, möchte ich schon fast sagen, es ist bei fast jedem Lauf, nicht bei jedem Lauf mittlerweile, aber bei fast jedem Lauf, der irgendwo in den Bergen stattfindet, immer die Frage, da habe ich da jetzt ein Stück, wo ich dann für mich nicht genug mich traue, um das zu bewältigen und was würde ich dann an der Stelle machen? Wahrscheinlich müsste ich es trotzdem tun und wie würde ich damit umgehen? Würde das dann tatsächlich irgendwas verursachen bei mir oder würde das mich stärker machen grundsätzlich, was ja bisher passiert ist?
Ich finde den Begriff schwierig für mich, ehrlich gesagt.
Okay. Hattest du nie Angst in den Bergen?
Nee, sage ich nicht. Ich sage nicht, dass ich nie Angst hatte in den Bergen. Aber ich muss jetzt zugeben, bin schon als Kind immer mit meinen Eltern in den Bergen gewesen. Ich bin jetzt kein Bergsteiger und ich bin kein Kletterer. Aber ich habe auch schon Dinge gekraxelt, wo man vielleicht nicht hätte kraxeln sollen, weil ich einfach irgendwie Lust drauf hatte. Und ja, dann gibt es mulmige Situationen, wo du denkst, oh, war das jetzt so geschickt? Komme ich da wieder runter? So nach dem Motto. Aber irgendwie denke ich da manchmal dann zu spät drüber nach. Wenn ich jetzt zum Beispiel Traillauf habe ich eigentlich nicht, denke ich mir, weißt du, wenn es so lang ein Trailrennen ist, komme ich da auch durch, wenn andere durchkommen. Das funktioniert schon. Es gibt dann sicherlich mal so Momente, wo ich dann merke, ui, hier musst du ganz schön aufpassen. So nach dem Motto, weißt du, wo ich merke so, da geht's runter, ist ein bisschen glitschig. So, jetzt musst du konzentriert sein. Und dann ist bei mir nicht die Frage, oh, ich traue mich nicht. Oder dann zumindest in den Situationen schießt jetzt nicht die Angst, die mich dann irgendwie vielleicht sogar lähmt oder blockiert, sondern dann ist eher so der Punkt, dass ich sage, jetzt bin ich fokussiert. Okay, hier wird es schwierig, jetzt einen Schritt nach dem anderen. Ganz vorsichtig, immer eine Hand am Seil, immer irgendwie absichern, Safety first. Das sind meine Gedanken. Im Nachgang habe ich dann vielleicht mal so, boah, das war schon ein bisschen crazy gerade. Aber dass ich dann so dieses, oh, ich traue mich nicht, habe ich jetzt da nicht gehabt und ich bin jetzt nicht der crazy Typ, der da alles macht. Du kennst mich. Mhm. Ich glaube, ich weiß auch, dass ich zum Beispiel manche Sachen einfach gar nicht erst machen werde. Wo ich im Vorfeld schon weiß, boah, zum Beispiel da ist ein Klettersteig oder sonst sowas, wo ich weiß, nee, das ist nichts für mich, das mache ich nicht. Aber wenn es irgendwas ist, wo du mit einem blau-weißen Weg irgendwie oder rot-weiß, dann weiß ich, nee, da kommst du schon irgendwie durch. Und dann bin ich in dem Moment eher, wie gesagt, fokussiert, aber jetzt nicht mit der Ich-trau-mich-nicht-Frage beschäftigt. Deswegen finde ich das schwierig. Ich habe dann eher noch so überlegt, zum Beispiel jetzt vor dem 250er oder vor meinem ersten 100-Meiler, hatte ich da so ein, traue ich mich das überhaupt zu versuchen? So und so nach dem Motto im Sinne von, ist das machbar? Aber das war dann auch nicht ein Trauen, sondern eher so ein, bist du jetzt verrückt, dass du das machst? Oder ist es realistisch, dass du es schaffst? Was bedeutet das eigentlich? Das sind mehr so meine Gedanken. Aber das Trauen habe ich eher, wenn es darum geht, wenn du mir sagen würdest, geh auf die Bühne und sing vor allen. Das würde ich mich nicht trauen.
Okay, oh, interessant. Weißt
du, so singen. Also ja, ich kann gern vor Menschen reden oder Dinge tun. Da gibt es dann so Momente, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich mich nicht trauen würde. Oder früher Karaoke ging nur, wenn ich ein bisschen was getrunken hatte. Dann ging Karaoke. Also ich fand, ich war gut.
Frag mal meine ehemaligen Arbeitskollegen nach Freddie Mercury.
Okay. Aber jetzt so im Trail-Kontext.
Also ich habe gerade überlegt und bei Rennen tatsächlich ist dieses Trauen gar nicht mehr so im Vordergrund, weil da geht es mir so wie dir, wo ich mir dann denke, na gut, wenn die da ein Rennen veranstalten und andere das machen, gehe ich mal davon aus, dass ich das auch hinbekomme. Da ist dann eigentlich in den kritischen Situationen, da geht es mir auch so wie dir, da ist der Fokus einfach dann da. Also da bin ich dann auf den Moment konzentriert und lass auch keine Ablenkungen zu, weil ich weiß, das kann dumm ausgehen, wenn ich mich jetzt hier ablenken lasse. Aber ich mag mich erinnern an einen Lauf, den ich in einer Gruppe gemacht habe, im Alpstein tatsächlich, und zwar, weiß nicht, ob du das kennst, dieser Grat ist bekannt unter dem Namen Rossmat. Und den kann man überschreiten und dann geht es im Prinzip, muss mal suchen im Internet dann auch Rossmat, die Bilder, dann verstehst du eher, was ich beschreibe. Auf der einen Seite geht es tatsächlich senkrecht, gefühlt 200 Meter nach unten. Und man kann es nach unten gehen über Serpentinen, muss aber sich wirklich festhalten, weil der Weg ist extrem schmal. Und dort bin ich oben gestanden und glaube, ich hatte das erste Mal beim Laufen in den Bergen richtig, richtig Angst und mich auch eigentlich nicht getraut, drüber zu gehen. Mir blieb nur keine andere Chance. Ich musste dann dort runter. Und ich weiß, wie unglaublich. Also das hat mich richtig traumatisiert, fast schon. Seitdem ist der Alpstein für mich so ein rotes Tuch. Ich muss es irgendwann mal nochmal machen. Ich muss es irgendwann mal nochmal machen, damit ich tatsächlich vielleicht auch diese Geschichte überwinden kann und dort auch etwas mehr mich traue, oder? Aber das war so ein typisches Beispiel. Und das war eben kein Lauf, der jetzt irgendwie ein organisiertes Rennen war, sondern es war ein privat organisierter Lauf, wo halt die dabei waren, mehr Erfahrung hatten und auch den Weg schon kannten und sie wussten, was da auf sie zukommt, oder?
Aber was ist dann dein Rezept, was du jetzt an andere mitgeben würdest, wenn das ist, wo du dich nicht traust?
Also ich habe da kein Rezept, sondern mein Learning daraus ist einfach wirklich, dass ich sage, oftmals muss man einfach, ja, es klingt jetzt ein bisschen plump, was an der Stelle immer kommt und man im Instagram tatsächlich auf Millionen von Reels trifft, wo genau der Satz geprägt wird, aber es stimmt tatsächlich, du musst ein bisschen raus aus deiner Komfortzone. Also du musst tatsächlich ein bisschen drüber hinausgehen und dich trauen, tatsächlich Dinge zu tun, die für dich noch managebar sind. Also ich würde jetzt nicht weit über meine Grenzen gehen, aber ich würde
zumindest... Das ist mal die Frage, ne? Wie erkennst du, was ist noch managebar oder nicht? Also gerade jetzt, wenn du so ein, sag ich mal, im Berg würde ich... Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt am Berg an einer Stelle bin, wo ich mich nicht traue, weil ich mich überfordert fühle...
Im Zweifel umkehren.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also die herauszufinden, also über sich, über seine Komfortzone hinauszugehen, Aber trotzdem im Managebaren zu bleiben, finde ich extrem schwierig. In dem Moment würde ich wahrscheinlich Safety first. Also wenn du dich nicht wohlfühlst, lass dich nie überreden, es zu tun.
Ja,
absolut. Dann entscheide dich für dich selbst. Das ist der Punkt, glaube ich, oder?
Genau, das ist der Punkt. Also eben, wenn ich sage, raus aus der Komfortzone, dann heißt das, du solltest schon noch genügend Vertrauen zu dir selber haben, wenn du das tust, damit du auch sagst, okay, das kommt gut. Wenn du allerdings dann oben stehst, jetzt wie eben in meinem Fall bei diesem Rossmart runterschaust und dir denkst, oh Gott, das schaffe ich nie, dann ist es wahrscheinlich wirklich die beste Alternative zu sagen, okay, dann kehre ich um.
Zu einer Alternative. Bist du damals nicht, oder? Weil alle da unten sind.
Nein, genau, da war der Gruppendruck eben da. Würde ich heute wahrscheinlich so nicht mehr tun.
Okay.
Damals habe ich es getan und es war für mich halt auch wirklich ein einschneidendes Erlebnis, ja. Das muss ich so sagen, definitiv. Okay.
Ja, ich glaube, da ist wichtig, bleibt euch selber treu an der Stelle und lasst euch nicht von anderen irgendwie pressen oder drücken. Wenn ihr kein gutes Gefühl habt bei einer Sache und euch nicht traut, dann ist das völlig in Ordnung. Dann lasst es. Ihr müsst niemandem was beweisen.
Absolut. Schönes Wort zum Schluss, lieber Chris. Ich bedanke mich. War wieder mal eine Freude mit dir.
Ich danke dir.
Kommen wir allmählich zum Ende.
Ja, 1:30 sind vorbei.
Haben wir es geschafft.
Schön, dass ihr wieder dran geblieben seid. Hey, genießt die Woche noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Keep on running. Ciao miteinander.